Wer die Daten von anderen Unternehmen organisiert oder die Daten von Staaten organisiert, der hat Einblick in alles. In das Innerste dieser Unternehmen und das Innerste dieser Staaten.
Ja, ich glaube, ein großer Teil der Menschen versteht eigentlich nicht, was im Hintergrund vor sich geht. Also die Menschen, die sehen, die werden ja auch abgelenkt. Also es ist ja in den letzten 2 Jahren die größtmögliche Hysterie weltweit erzeugt worden. Also diese Angst- und Panikkampagne. Das ist aber auch das Ziel, eben so kleine Ja-Sager heranzuziehen, die diesen Abbau demokratischer Rechte nicht mehr in Frage stellen, die mit diesen ganzen Einschränkungen zufrieden sind. Also das ist das Ziel dieser ganzen Agenda im Moment. Also wir stehen vor einer gewaltigen Welle der Inflation. Und zwar deswegen, weil so wahnsinnig viel Geld gedruckt wurde. Man arbeitet ja jetzt auf den nächsten Zusammenbruch hin. Und ich bin ganz sicher, dass der Zusammenbruch von 2020 im März, dass das ein orchestrierter Zusammenbruch war. Dieser beinahe Zusammenbruch ist verhindert worden dadurch, dass man riesige Summen Geld ins System gespeist hat, aber nicht an die einfachen Menschen vergeben hat, sondern hauptsächlich an die Großinvestoren vergeben hat. Und ich glaube auch, dass wir davor stehen, dass der nächste beinahe Zusammenbruch kommt, der vielleicht auch ein Komplettzusammenbruch sein wird, weil ein solches System lässt sich auf Dauer einfach nicht aufrechterhalten. Man kann nicht besinnungslos bis zum Ende Geld drucken, weil Geld so nie funktioniert hat. Also wenn man Geld einfach aus dem Nichts schafft, dann ist da kein reeller Gegenwert da. Und dass solche Systeme haben in der Vergangenheit nicht gehalten, die werden auch in der Zukunft nicht halten.
Liebe Zuschauer von Eingeschenkt TV, ein aufregendes Jahr liegt hinter uns, ja, und in ein paar Tagen beginnt das Jahr 2022. Zu einem Rückblick bzw. zu einer Vorschau und zur Einschätzung der aktuellen Situation sprechen wir heute mit Ernst Wolf.
Hallo.
Lieber Ernst, vielen Dank, ja, für dieses Interview. Ja, wie hast du dieses Jahr 2021 persönlich erlebt?
Das war eigentlich ein sehr, sehr schwieriges Jahr, muss ich sagen. Also ich bin ja genauso wie alle anderen davon betroffen, dass unsere Rechte in dramatischer Weise eingeschränkt wurden, dass viele Dinge nicht möglich waren. Und ich muss sagen, ich wundere mich heute noch über all das, was in diesem Jahr möglich gewesen ist an Rechteeinschränkungen, an dem Wegnehmen von demokratischen Grundrechten. Also ich bin da genauso sprachlos wie viele andere.
Mhm. Schön, dass du zumindest nicht ganz sprachlos geworden bist, sonst könnten wir dieses Interview nicht führen. Aber unabhängig davon, jetzt haben wir ja auch noch eine neue Regierung bekommen.
Ja.
Stimmt dich das eher positiv oder wie stimmt dich das fürs kommende Jahr?
Na, ich denke, das ist einfach nur ein Austausch von Figuren, aber die große Agenda, die wird auch weiter verfolgt werden. Also es ist eigentlich egal, wer in Deutschland das Kanzleramt besetzt, wer das Außenministerium besetzt. Die Politik wird ja in unserer Zeit nicht mehr von Regierungen bestimmt, sondern es gibt ja eine viel größere Kraft im Hintergrund, die all das festlegt, was die Regierungen dann anschließend nur durchsetzen. Und das ist der digital-finanzielle Komplex. Das sind die großen IT-Konzerne und die großen Vermögensverwaltungen. Mhm. Die haben unendlich viel mehr Macht. Das haben wir im letzten Jahr erlebt. Es sind ja ungefähr 200 Regierungen im Gleichschritt vorangegangen und haben ähnliche Regelungen durchgesetzt. Also es war ganz egal, ob man in Deutschland gelebt hat, in den USA, in Russland, in China oder auf Papua-Neuguinea. Überall sind diese ganzen Rechteeinschränkungen vorgenommen worden und überall sind die Leute fokussiert worden auf diese angeblich so furchtbare Krankheit.
Interessant fand ich ja auch, dass ja die neue Außenministerin, ne, die Frau Baerbock, noch immer in Ausbildung beim Herrn Schwab ist.
Das ist tatsächlich so. Also das World Economic Forum, das bildet ja die korporative und die politische Elite der Welt schon seit einigen Jahren aus, also seit 1992, 93. Und da aus der Schule des WEF sind ja relativ viele bekannte Namen hervorgegangen, so wie Angela Merkel, Tony Blair, Gordon Brown, Nicolas Sarkozy, aber auch Wladimir Putin und Jack Ma, Jeff Bezos und Bill Gates. Also da ist die gesamte Elite der Welt geschult worden, aber die haben in den vergangenen Jahren immer nur sich über ein Jahr getroffen. Also das waren einjährige Kurse, bei denen man sich mal in den USA an der Harvard-Universität getroffen hat, mal woanders. Und die neue Generation, ich glaube, das ist seit 2020 so, die wird vom WEF über 5 Jahre ausgebildet. Also Frau Baerbock ist ja eigentlich die erste Ministerin in Deutschland, die gleichzeitig noch vom WEF weiter ausgebildet wird.
Ja gut, ihr Englisch hat es ja auch dringend notwendig, aber unabhängig davon, was lernen die dort? Werden die auf eine gewisse Agenda, auf eine gewisse Rolle in einem großen, konzertierten Plan irgendwo eingeschworen und eingeschult oder lernen die einfach bloß Techniken, die universal einsetzbar sind?
Also diese Techniken werden sie auf jeden Fall lernen. Also was sonst da hinter verschlossenen Türen passiert, das kann ich mir auch, da habe ich auch keinen Einblick da drin. Aber man sieht ja im Moment, dass tatsächlich eine gemeinsame Agenda von all diesen Regierungen verfolgt wird. Und interessanterweise sind ja auch sehr viele Regierungschefs im Moment aus dieser Schule hervorgegangen. Also Emmanuel Macron ist daraus hervorgegangen. Auch Jacinda Ardern, die Premierministerin von Neuseeland. Was auch ganz interessant ist, weil Neuseeland ja im Zuge der grassierenden Krankheit so ziemlich die heftigsten Einschränkungen vorgenommen hat, mit was das eigene Volk angeht. Also da ist schon die Möglichkeit, dass diese Leute da tatsächlich auf irgendeine Agenda eingeschworen waren. Aber was noch viel wichtiger ist, dass diese Leute ja untereinander alle ganz direkt vernetzt sind auf diese Art und Weise. Also wenn die sich über ein Jahr oder wie jetzt über 5 Jahre immer wieder treffen, dann haben die natürlich eine persönliche Beziehung zueinander. Die haben die Handynummern voneinander, die können sich bei allem absprechen. Also da ist schon eine ungeheure Macht im Hintergrund geschaffen worden. Und interessant ist ja auch, dass das Drehbuch für die aktuelle Krise, dass das ja vorliegt und dass das von Klaus Schwab geschrieben worden ist. Der hat ja das Buch geschrieben, Covid-19, der große Umbruch. Und in dem Buch beschreibt er eigentlich all das, was jetzt im Moment passiert.
Wann hat er das geschrieben?
Ja, das Interessante ist, dass das Buch erschienen ist im Juli 2020. Und jeder, der weiß, wie lange es dauert, bis man ein Buch geschrieben hat, bis das Buch veröffentlicht wird, der muss sich wirklich wundern, weil die Erkrankung Covid-19 ist ja das erste Mal aufgetaucht im Januar 2020. Die Lockdowns sind vorgenommen worden Ende März. Und dann ist im Juli plötzlich ein ungefähr 250 Seiten starkes Buch erschienen mit dem Titel Covid-19, der große Umbruch, The Great Reset. Also das ist schon sehr ungewöhnlich. Und wenn man mal zurückguckt, Klaus Schwab hat ja nicht nur dieses Buch geschrieben, sondern vor 4 oder 5 Jahren bereits das Buch Die vierte industrielle Revolution geschrieben, wo auch sehr viel von dem vorweggenommen worden ist, was jetzt im Moment gerade in der Welt passiert. Also man muss sagen, dass dieses World Economic Forum schon eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Welt spielt. Und ich habe neulich mal einen Bericht einer Schweizer Zeitung gelesen. Die haben Klaus Schwab über einige Tage mal begleitet. Und es ist schon interessant, wie dem alle Türen offen stehen. Also ob das Weiße Haus ist oder ob das der Kreml ist oder ob das Kanzleramt in Berlin ist. Also er braucht da bloß anzurufen und bekommt dann sofort Termine bei den Führern der westlichen Welt und auch teilweise der östlichen Welt.
Sehr interessant. Aber demokratisch ist er nicht legitimiert.
Nein, das ist eine Stiftung, die ihren Sitz in der Schweiz hat und die finanziert wird von sogenannten strategischen Partnern oder einfachen Partnern. Und diese Partner, die zahlen zwischen 60.000 und 600.000 Schweizer Franken im Jahr.
Und haben die nicht auch so ein Papier rausgebracht, so nach dem Motto, dass sich irgendwie die demokratischen Regierungen als unfähig erweisen und dass ein Konsortium aus Zentralbanken, großer Wirtschaft und so weiter die Welt führen müsste?
Ja, die haben diesen missionarischen Eifer. Sie glauben, dass sie der Welt die Richtung weisen müssen in der nächsten Zeit. Und das ist natürlich, also hat mit Demokratie überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist also so eine Art Übermenschendenken. Und wenn man sich die Bücher von Klaus Schwab durchliest, dann merkt man ja auch sehr schnell, dass er sich so für einen ganz besonderen Menschen hält und dass er an das Prinzip einer Elite glaubt, die Welt in die Zukunft führen soll.
Dazu glaubt er natürlich auch noch, dass wir uns alle glücklich fühlen ohne Eigentum und an den Transhumanismus.
Das ist ein ganz besonders schlimmer Aspekt, weil Klaus Schwab, wenn man sich den Lebenslauf von Klaus Schwab ansieht, er ist ja ein Mann, der sehr viel von Technik versteht. Er ist ja Professor im Technik, irgendwas mit Technologie hat er jedenfalls studiert. Und sein ganzes Leben ist durchzogen von einer großen Begeisterung für technologische Neuigkeiten. Und er geht ja davon aus, und das schreibt er ja ganz offen, dass der Mensch sich in Zukunft mit der digitalen Welt verbinden wird und dadurch auf eine höhere Ebene gehoben wird. Und das ist natürlich ein ungeheuer gefährliches Konzept. Also widerspricht auf jeden Fall meinem Menschenbild zu 100%, weil ich denke, dass das Wichtigste im Leben des Menschen die eigene Selbstbestimmtheit ist. Und diese Selbstbestimmtheit wird dem Menschen durch diesen Transhumanismus genommen, wenn der Mensch mit der digitalen Welt verschmilzt und wenn es dann dazu kommt, wie Klaus Schwab ja auch sagt, dass die künstliche Intelligenz irgendwann der menschlichen Intelligenz überlegen sein wird, dann wird der Mensch sich tatsächlich von der künstlichen Intelligenz führen lassen. Und das finde ich ein absolut erschreckendes Zukunftsszenario.
Ich habe vor kurzem ein Interview auf Französisch von ihm gehört und da hat er beschrieben, dass er zunächst mal, also Chips in Kleidungsstücke implantieren will, um die Menschen sozusagen in der Bewegung sozusagen nachvollziehen zu können. Und dann sollen die unter die Haut oder gar ins Gehirn. Und dann hatte der französische Reporter gefragt, ja, brauchen wir dann überhaupt noch ein Telefon? Und dann sagte dann der Klaus Schwab, glaube ich, so sinngemäß, nein, er muss bloß noch sagen, ich würde gern den und den anrufen und die Verbindung wird hergestellt. Aber so ein Chip im Gehirn hat ja dann nicht nur eine Sendefunktion, sondern auch eine Empfangsfunktion. Könnten wir damit zu einem menschlichen Roboter werden?
Ja, das ist ja wahrscheinlich so das Ziel, dass also wenn man davon ausgeht, dass die künstliche Intelligenz irgendwann der menschlichen Intelligenz weit überlegen ist und die Führung übernehmen soll, dann wird man die Menschheit dann dieser künstlichen Intelligenz unterordnen. Das große Problem bei der ganzen Sache ist, dass diese künstliche Intelligenz ja das ganze Know-how sich in den Händen von sehr wenigen Menschen befindet. Und diese wenigen Menschen sind natürlich an ihren eigenen Interessen, also an ihren eigenen Fortkommen interessiert. Und deswegen ist das alles so besonders gefährlich. All diese technischen Neuerungen werden nicht zugunsten der Menschen eingesetzt, also zugunsten der Mehrheit der Menschen, sondern zugunsten einer winzigen Minderheit, zu der Klaus Schwab eben auch gehört.
Aber diese ganze Technikwahnsinn und der Eingriff dann quasi in den Menschen hinein, wie siehst du, kann künstliche Intelligenz jemals sowas abbilden wie Empathie?
Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Ich meine, vielleicht wird es irgendwann mal dazu kommen, aber ich hoffe, dass diese ganzen Horrorszenarien für die Zukunft überhaupt nie eintreten werden. Also das Schlimme ist ja, dass es so ein schleichender Prozess ist. Du hast ja gerade gesagt, früher die erste Phase war, dass man diese Sachen in der Kleidung trägt. Das waren die sogenannten Wearables. Dann geht's weiter, dass man irgendwas unter die Haut implantiert und dann geht's weiter, dass man das direkt ins Gehirn implantiert. Das Ganze ist ja das ist ja ein Teil dieses sogenannten Metaversums, vor dem wir jetzt stehen. Ich meine, Facebook hat sich nicht umsonst in Meta umbenannt, weil dieses Metaversum ist ja im Moment in aller Munde. Und dieses Metaversum ist eine absolut perverse Welt, in der die virtuelle Wirklichkeit praktisch über die tatsächliche Realität gestellt wird. Also das ist ein absolutes Horrorszenario. Und leider merken ganz viele Menschen überhaupt nicht, dass wir in so einem ganz langsamen Übergang dahin sind. Und dieser Übergang muss unbedingt gestoppt werden.
Also ich habe eher den Eindruck, das ist ein ganz rasanter Übergang und dass die Menschen das gar nicht so schnell kapieren, was hier gespielt wird und die dann schon durch sind. Du hattest ganz kurz die vierte industrielle Revolution im Mund. Ja. Was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, die vierte industrielle Revolution, das ist eben der Einsatz der künstlichen Intelligenz auf breiter Basis. Das heißt, dass in Zukunft unendlich viele Jobs wegfallen werden. Also ich gebe mal nur zwei Beispiele. Also ein Teil dieser ganzen Agenda sind autonome Fahrzeuge. Wenn wir es tatsächlich so weit bringen, wie es im Moment geplant ist, dass zwischen ungefähr um 2030 sämtliche Fahrzeuge auf der Welt autonom funktionieren, dann heißt das, dass die ganzen Leute, die bisher als Fahrer arbeiten, ihre Jobs verlieren werden. Also Lkw-Fahrer, S-Bahn-Fahrer, Bundesbahn-Fahrer, all die, auch Taxifahrer, all die werden überflüssig werden, diese Jobs. Noch schlimmer sieht's aus in einem anderen Bereich, der den Menschen gar nicht so präsent ist. Und das ist der Bereich der Ausbildung. Also wir haben ja jetzt im Rahmen der Krise erlebt, dass das Homeschooling ganz stark vorangetrieben wurde. Wenn man sich dieses Homeschooling mal bis zu Ende denkt, dann kann es ja irgendwann tatsächlich mal so weit kommen, dass die Kinder in der Schule nicht mehr vor einem richtigen Lehrer stehen, sondern nur noch vor einem Bildschirm stehen. Und wenn diese Vision tatsächlich mal wahr wird, dann könnte man alleine in Deutschland auf diese Art und Weise ungefähr 800.000 Lehrer einsparen. Und interessant in diesem Zusammenhang ist, dass an solchen Projekten tatsächlich gearbeitet wird. Also in New York hat der inzwischen geschasste Gouverneur Cuomo Eric Schmidt, den ehemaligen Chef von Google, angestellt, um das Homeschooling im Staat New York zu organisieren. Und dessen Ziel ist tatsächlich die Abschaffung ganz vieler Lehrerstellen, weil das natürlich auch dem Staat nützt, weil der Staat dann nicht mehr so viel bezahlen muss. Und die Ersetzung dieser Lehrer eben durch die künstlichen. Das ist dann so, dass man für jede Klassenstufe braucht man ja dann nur noch einen Lehrer. Also man kann ja dann mit einem Lehrer auch etliche tausend Schüler unterrichten und die künstliche Intelligenz kann dazu benutzt werden, zum Beispiel Klassenarbeiten zu korrigieren oder Schularbeiten zu korrigieren. Das kann man alles über solche Tests machen. Da braucht man gar keine Lehrer mehr. Jetzt muss man sich nur mal überlegen, allein im Bereich der Fahrer fallen 800.000 Leute in Deutschland weg. Im Bereich der Lehrer könnten auch so viele wegfallen. Im Bereich der Verwaltung werden noch viel mehr Arbeitsplätze wegfallen. Also wir stehen vor einer riesigen Welle von Massenentlassungen aufgrund der Entwicklung der künstlichen Intelligenz.
Gut, über die Arbeitsplätze reden wir gleich nochmal. Aber was mir jetzt gerade so vor Augen schwebt, ist so ein Kind, das nicht mehr in die Schule geht, das nur noch wirklich hinterm Computerbildschirm sitzt, von einem Einheitslehrer eine Einheitsbildung bekommt und im Prinzip diese Interaktion mit anderen Kindern, Gleichaltrigen, also dieses Zwischenmenschliche, gar nicht mehr in dem Sinne erlebt. Ziehen wir hier eine Generation von Nerds heran?
Ganz sicher, ganz sicher. Ich meine, das ist aber auch das Ziel, eben so kleine Ja-Sager heranzuziehen, die diesen Abbau demokratischer Rechte nicht mehr in Frage stellen, die mit diesen ganzen Einschränkungen zufrieden sind. Also das ist das Ziel dieser ganzen Agenda im Moment. Und diese Agenda ist wirklich, also die widerspricht jedem Grundsatz menschlichen Zusammenseins.
Jetzt sehen wir ja zum Beispiel, dass zum Beispiel in den Medien ja auch schon eine weitgehende Gleichschaltung stattgefunden hat.
Ja. Ja.
Ich hatte jetzt vor kurzem eine Überschrift einfach mal gegoogelt und habe festgestellt, oh Gott, 216 Treffer, glaube ich, waren das bei verschiedensten Medienportalen, Welt, Spiegel, Online, was weiß ich, Hannoversche Allgemeine und wie die alle hießen, mit exakt genau dem gleichen Text. Und so wie wir quasi geprägt werden durch die Medien und dort eigentlich schon eine Einheitsmeinung uns dargestellt wird, wenn das jetzt in der Bildung auch noch passiert, na, wo Bildung ja auch noch eine Möglichkeit hat, ich sage jetzt mal plural, die Leute auszubilden, dann noch einen Chip im Kopf haben.
Ja, das ist eine wirklich schreckliche Zukunftsvision. Aber was sich dahinter verbirgt, ist eben dieser Prozess der ungeheuren Konzentration von Geld und Macht. Also wir haben in den letzten 2 Jahren die höchste Konzentration von Geld und Macht in der geringsten Anzahl von Händen überhaupt in der Geschichte der Menschheit erlebt. Und diese Macht, die zeigt sich eben auch in den Medien. Also wenn man mal sieht, wem gehören diese Medien, die gehören nur noch ganz wenigen Menschen, ganz wenigen Konzernen. Und wenn man sieht, wem gehören die großen Digitalkonzerne, die ja alles im Moment lenken und leiten. Und das ist übrigens auch das Interessante, was sich im Hintergrund hinter dieser ganzen Entwicklung verbirgt. Also die Geschichte der Menschheit in den letzten 500 Jahren war hauptsächlich geprägt davon, dass die Macht sich auf einen Sockel gestützt hat, und das war das Geld. Also wer Geld hatte, hatte Macht, und wer viel Geld hat, hat viel Macht. Und da ist jetzt ein neues Instrument dazu gekommen, und das sind die Daten. Heute ist es nicht nur interessant, wer hat Geld, sondern heute interessiert auch, wer hat Daten. Also wer heute über Daten verfügt, der hat Macht, und wer über große Datenströme verfügt, der hat viel Macht. Noch interessanter ist es, wer die Daten von anderen Unternehmen organisiert oder die Daten von Staaten organisiert, der hat Einblick in alles. In das Innerste dieser Unternehmen und das Innerste dieser Staaten. Diese Staaten sind also am Tropf dieser Digitalunternehmen. Das heißt, heute haben Unternehmen wie Microsoft, Apple, Amazon, Facebook und Alphabet, die haben eine ungeheure Macht. Neben der Tatsache, dass sie ungeheuer viel Geld haben. Die haben sehr, sehr viel Geld, aber die kontrollieren die ganzen Datenflüsse. Die können bestimmen, was die Leute sehen, was die Leute hören, was die Leute wissen. Und das ist das Interessante in unserer Zeit. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die sehr, sehr gefährlich ist, weil die all das, was sie den Leuten präsentieren, weil all das, was den Leuten präsentiert wird, in deren Interesse geschieht.
Aber sag mal, da müsste doch jeder, der sozial denkt oder sozialdemokratisch oder liberal oder christdemokratisch oder wie auch immer, wir müssten doch alle gemeinsam aufspringen und sagen, Freunde, nicht mit uns. Na? Machen die das nicht? Wissen die das nicht? Was ist los?
Na, ich glaube, ein großer Teil der Menschen versteht eigentlich nicht, was im Hintergrund vor sich geht. Also die Menschen, die sehen, die werden ja auch abgelenkt. Also es ist ja in den letzten 2 Jahren die größtmögliche Hysterie weltweit erzeugt worden. Also diese Angst- und Panikkampagne, die ja systematisch von Tag zu Tag schlimmer geschürt wird, die hat die Leute wirklich so unglaublich verunsichert, dass viele Leute einfach den Kopf in den Sand stecken und die Wirklichkeit nicht mehr sehen wollen. Ja. Ich glaube, ganz viele Leute haben ihre Zweifel, ob das alles, was vor sich geht, tatsächlich richtig ist und ob da nicht irgendwas anderes dahinter steckt, aber ganz viele Leute haben einfach Angst davor, weil sie sich auch so ohnmächtig fühlen, weil es tatsächlich in der Geschichte der Menschheit noch nie eine Kraft gegeben hat, die so mächtig gewesen ist wie dieser digital-finanzielle Komplex.
Ja, und zumindest sieht man jetzt auch in der Corona-Zeit, sage ich mal, wie alle 193 Länder auf dieser Welt quasi im Gleichschritt laufen.
Ja, das zeigt ja, wie groß die Macht dieser Digitalkonzerne ist. Und interessant ist ja, dass hinter den Digitalkonzernen dann auch die Finanzindustrie steckt. Also ich finde, ganz besonders erhellend ist die Tatsache, dass diese beiden Komplexe so direkt miteinander verwoben sind. Also nur mal ein Beispiel. Die große Vermögensverwaltung BlackRock, das ist die größte Vermögensverwaltung der Welt, also das ist so die einflussreichste Finanzorganisation, die es überhaupt gibt, die ist der größte Anteilseigner von Microsoft. Microsoft wiederum hatte in seine Cloud, Azure Cloud, das Datensystem von BlackRock aufgenommen. Also BlackRock hat einen riesigen Datenrechner seit 40 Jahren ungefähr, der heißt Aladdin. Also das ist die größte Datenbank im Finanzsystem, die es jemals gegeben hat. Die ist bei Microsoft drin. Gleichzeitig ist BlackRock der größte Anteilseigner von Microsoft. Also da ist so eine Art Verschmelzung entstanden zwischen der großen IT-Industrie und den großen Finanzkonzernen. Und die verfolgen natürlich gleiche Interessen und können das auf zwei Arten und Weisen machen, indem sie ihr Geld einsetzen, ihre Macht einsetzen und indem sie die Daten als Machtmittel einsetzen.
Okay. Also du kannst sozusagen entweder getäuscht werden oder gelenkt werden mit den Daten und Informationen, die dir zu Bewusstsein gelangen, ja, oder du kannst schlicht und ergreifend gekauft werden. Habe ich das so zusammengefasst?
Ja, so ist es genau, ja. Also man muss schon sagen, dass sehr viele Politiker wahrscheinlich im Moment auch ahnen, dass das, was sie von sich geben, da nicht der Wahrheit entspricht. Also die haben sich ja auch, wenn man unsere Politiker hier in Deutschland sieht, dann sieht man ja auch, dass die sich in den letzten zwei Jahren sehr oft widersprochen haben, dann ihre Agenda wieder geändert haben und sich letztendlich doch immer wieder den Interessen des digital-finanziellen Komplexes unterworfen haben.
Ja. Oder damit sogar zum Kanzler werden, wenn man sieht, wie der Olaf Scholz zum Beispiel in die Cum-Cum-Geschäfte verwickelt war.
Ja, die Cum-Ex-Geschäfte da hat er wirklich eine üble Rolle gespielt, genauso wie in der Wirecard-Affäre. Aber wir wissen ja heute, die Korruption ist ja so grenzenlos heutzutage. Also das spielt heute alles gar keine Rolle mehr. Ich meine, man kann heute auch mit einem gefälschten Lebenslauf Außenministerin werden. Man kann, obwohl man der Lüge überführt ist, Berliner Bürgermeisterin werden. Also da stehen einem heute Türen und Toren offen. Offensichtlich gibt es da einen neuen Eintrittsschein und der heißt, du musst irgendwie auf irgendeine Art und Weise kriminell sein.
Na gut, man sieht ja auch zum Beispiel beim Herrn Lauterbach, ne, in seiner Biografie, für wen er alles schon gearbeitet hat. Und so jemanden wünsche ich mir persönlich jetzt nicht unbedingt als Gesundheitsminister. Okay, aber das scheint so eine Parallele zu sein, darf jeder mal drüber nachschauen. Was die Leute viel mehr interessiert, so ganz im Kleinen. Wir hören jetzt seit einem Jahr, dass die Inflationsraten ansteigen, dass das vorübergehend sein soll. Wie schätzt du das ein für kommendes Jahr?
Ja, das ist ganz interessant. Die Federal Reserve hat ja eine ganze Zeit lang davon gesprochen, dass es ein vorübergehendes Phänomen ist. Die EZB hat gesagt, Frau Lagarde hat gesagt, das ist ein vorübergehendes Phänomen. Inzwischen hat die Federal Reserve ein bisschen umgeschwenkt und gesagt, nein, es scheint wohl doch ein hartnäckiges Problem zu sein. Das Problem ist ganz einfach nicht nur hartnäckig, sondern das Problem wird in den nächsten Jahren explodieren. Also wir stehen vor einer gewaltigen Welle der Inflation und zwar deswegen, weil so wahnsinnig viel Geld gedruckt wurde. Und im Gegensatz zu der Zeit vor 2020 ist dieses Geld tatsächlich auch bei den normalen Menschen zum Teil angekommen. Also wir haben so eine Phase gehabt, so zwischen der großen Weltfinanzkrise 2007, 2008 und 2020, wo immer mehr Geld gedruckt wurde, aber die Inflation im Alltag nicht richtig angekommen ist. Warum nicht? Ganz einfach deswegen, weil das ganze Geld an die großen Finanzinstitutionen gegangen ist und die haben es in die Finanzmärkte gesteckt. Also wir hatten eine Inflation, aber an den Immobilienmärkten, an den Anleihenmärkten und an den Aktienmärkten. Aber jetzt im letzten Jahr, seit der Krise von 2020, also seit März, April, schießt diese Inflation so, da hat sie erstmal ganz langsam angezogen, aber jetzt im Jahre 2021 ist sie ja richtig in die Höhe geschossen. Und zwar deswegen, weil sie im Alltag angekommen ist. Wir haben eine große Verknappung des Angebots aufgrund der Lockdowns. Wir haben aber eine starke Nachfrage, die gleich geblieben ist und die auch teilweise erhalten wurde, dadurch, dass den Leuten, die arbeitslos wurden, Kurzarbeitergeld gezahlt wurde, dass diese Leute alle aufgefangen wurden. Aber das wird in Zukunft nicht mehr so weitergehen. Aber man arbeitet ja jetzt auf den nächsten Zusammenbruch hin. Und ich bin ganz sicher, dass der Zusammenbruch von 2020 im März, dass das ein orchestrierter Zusammenbruch war. Also alles, was man vorher getan hat, hat darauf hingewiesen, dass man diesen Zusammenbruch absichtlich herbeigeführt hat. Und es ist ja auch kein Wunder, die großen Profiteure waren die, die den Zusammenbruch herbeigeführt haben. Die großen Konzerne sind ja alle reichlichst entschädigt worden mit Riesensummen. Es ging ja im letzten Jahr nicht mehr um Hunderte von Milliarden, es ging ja um Billionensummen. Und wenn wir uns das gesamte System angucken, wenn wir zum Beispiel die beiden größten Zentralbanken der Welt angucken, also die Federal Reserve und die EZB, die haben inzwischen Bilanzen, die liegen so zwischen 8 und 9 Billionen Euro und Dollar. Also das sind unvorstellbare Summen. Also die Federal Reserve hatte noch vor 15 Jahren eine Bilanzsumme von 800 Milliarden. Also das hat sich mehr als verzehnfacht in dieser Zeit. Und ein großer Teil dieses Geldes ist erst in den letzten 18 Monaten ins System eingespeist worden.
Naja, die Geldmengenkurven in einem Graphen, die zeigen ja parabolische Exponentialfunktionen. Das ist ja unglaublich. Ich habe ja gelernt, dass Inflation ist ja eigentlich allein schon die Ausweitung der Geldmenge. Ja, und die Preissteigerung, die im Normalfall als Inflation verstanden ist, ist ja nur eine Folge dessen. Ja. Insofern dürfte da noch an eine Preissteigerung eine ganze Menge dazukommen. Na, vielleicht auch willst du noch zwei Worte zu den Lieferketten sagen und dann im Zusammenhang vielleicht Inflation stellen.
Der Zusammenbruch der Lieferketten sorgt ja für eine Verknappung des Angebots. Und das bedeutet natürlich auch Preissteigerungen. Und wir sehen das ja auch im Bereich der Energie, wo es ja ganz extrem ist im Moment, dass bei der Kohle zum Beispiel, also da gehen die Preise ganz gewaltig hoch. Aber diese ganzen Sachen, das sind alles keine Zufälle. Also das ist ja alles vorsätzlich herbeigeführt worden. Der Auslöser waren ja diese Lockdowns. Diese Lockdowns, die angeblich der Gesundheit der Menschen dienen sollten, die aber gleichzeitig zu einem wirtschaftlichen und damit einem Zusammenbruch des Finanzsystems, einem beinahe Zusammenbruch geführt haben. Dieser beinahe Zusammenbruch ist verhindert worden dadurch, dass man riesige Summen Geld ins System gespeist hat, aber nicht an die einfachen Menschen vergeben hat, sondern hauptsächlich an die Großinvestoren vergeben hat, den einfachen Menschen aber trotzdem genug gegeben hat, sodass die Inflation tatsächlich auch im Alltag ankommen konnte. Mhm. Und ich glaube, dass wir jetzt davor stehen, dass die Inflation weiter in die Höhe schießen wird. Und ich glaube auch, dass wir davor stehen, dass der nächste beinahe Zusammenbruch kommt, der vielleicht auch ein Komplettzusammenbruch sein wird, weil ein solches System lässt sich auf Dauer einfach nicht aufrechterhalten. Man kann nicht besinnungslos bis zum Ende Geld drucken. Und ich glaube, dass man im Hintergrund eben auch ein neues System vorbereitet. Also da gibt es eine ganze Menge Indizien dafür, dass man im Hintergrund das sogenannte digitale Zentralbankgeld vorbereitet.
Mhm. Okay. Jetzt ist China dort ja Vorreiter, aber im Koalitionsvertrag steht ja auch schon drin in dem neuen, dass in dieser Legislaturperiode der digitale Euro eingeführt werden soll als Alternative zum Bargeld.
Also an diese ganzen Übergangsszenarien, da glaube ich nicht. Also dieses digitale Zentralbankgeld, das würde von der Mehrheit der Menschen auf jeden Fall nicht akzeptiert werden unter normalen Bedingungen, weil damit setzt man sich ja der totalen Kontrolle durch die Zentralbank aus. Also die Zentralbank hat dann die Möglichkeit, einem das Konto zu sperren, die hat das die Möglichkeit, einem verschiedene Steuersätze aufzuerlegen, einem Strafzahlungen aufzuerlegen, so nach chinesischem Sozialkreditprinzip. Also ich glaube nicht, dass die Menschen das unter normalen Umständen akzeptieren würden. Ich glaube aber, dass die Herrschenden im Moment ein großes Problem haben, wie dieses System genau einzuführen ist. Und deswegen probieren sie das ja aus. Also es gibt ja mehrere Länder, in denen das im Moment ausprobiert wird. Also in der Ostkaribik, auf mehreren Inseln wird es ausprobiert, auf den Bahamas wird es ausprobiert. Jetzt gibt es in Nigeria die erste größere digitale Zentralbankwährung, den eNaira. Also da sind lauter Tests in Gang und am weitesten fortgeschritten ist China in der ganzen Sache. In China gibt es inzwischen auf den Handys der Chinesen 140 Millionen Wallets mit digitalem Zentralbankgeld. Das ist also programmierbares Geld, was auch nach ein paar Tagen abläuft. Da wird also im Moment richtig in großem Maße getestet und alle Insider erzählen mir, dass China in diesem Rennen also ganz, ganz weit vorne liegt und China auch einen ganz großen Trumpf hat in der Hand. Und zwar China könnte das digitale Zentralbankgeld, also den elektronischen Yuan, sofort auch außerhalb Chinas und zwar in der gesamten neuen Seidenstraße einführen. Und das würde China natürlich einen riesigen Vorsprung gegenüber den USA geben. Ich bin ja auch überzeugt, dass der Abzug der Amerikaner aus Afghanistan etwas mit dieser ganzen Sache zu tun hat.
Okay, vielleicht ganz kurz. Wallet ist ein elektronisches Konto, zum Beispiel auf einem Handy.
Genau.
Ja, so. Nur für denjenigen, der Wallet noch nie verstanden hat. Und du hast gesagt, unter normalen Umständen werden die Leute das nicht akzeptieren.
Ja.
So. Aber ist nicht heute der normale Umstand und sagt, oh, ich habe eine tolle App und die funktioniert und schon ist fertig gedacht?
Ja, aber ich glaube, das wird sich schnell verbreiten, dass mit dieser App tatsächlich von einer Instanz, nämlich von der Zentralbank und damit vom Staat direkt abhängig ist. Also viele Leute merken das heute vielleicht nicht. Also wenn sie mit Apple Pay bezahlen, dann wissen sie nicht, dass sie im Grunde von Apple abhängig sind. Aber in den Köpfen geistert dann immer noch rum, ja, Apple wird ja von den Gesetzen kontrolliert und Apple muss sich an die Gesetze halten. Wie ist es dann aber, wenn der Staat selber das Wallet dann kontrolliert, dann wird es anders sein. Der Staat selber setzt die Gesetze, macht die Gesetze und der hat dann auch mehr Macht als jeder einzelne Konzern. Aber die Staaten selber sind wiederum gekapert vom digital-finanziellen Komplex. Also im Moment ist es so, dass diese Großkonzerne, die großen IT-Konzerne, die großen Vermögensverwaltungen eigentlich die Richtung vorgeben, in die die Welt geht. Und die brauchen dieses digitale Zentralbankgeld. Die brauchen auch die Inflation. Was viele Leute nicht wissen, ein Punkt, den ich unbedingt ansprechen muss, ist, dass die Inflation ja diese ganz großen Unternehmen in der Plattformökonomie überhaupt nicht berührt. Also wenn man jetzt Amazon zum Beispiel mal nimmt, Amazon ist das völlig egal, ob die Inflation bei 5% oder ob die bei 50 oder 150% ist, weil Amazon verdient immer prozentual. Das heißt, wenn eine Ware heute 5 Euro kostet, dann verdienen die ihre so und so viel Prozent. Wenn die 150 kostet, werden sie eben das Dreifache davon oder das 30-fache davon verdienen. Also denen ist das egal. Die Plattformökonomie insgesamt, der ist völlig egal, wie weit die Inflation vorangetrieben wird. Und die Plattformindustrie ist ja die Industrie, die die IT-Wirtschaft geschaffen hat. Und das ist die schnellst wachsende Industrie. Und das ist die profitabelste Industrie, die es jemals in der Geschichte der Wirtschaft gegeben hat.
Klar, weil die ja im Prinzip auch gar keine eigene Infrastruktur, außer eben der elektronischen Vorhaben.
Ja, die machen ja nichts anderes als vermitteln. Also es gibt ja Warenproduzenten, die etwas herstellen und dann gibt es die Kunden und die drängen sich dazwischen und vermitteln nur zwischen den beiden. Mhm. Und für diese Vermittlerdienste nehmen sie Geld und zwar mit der Zeit immer mehr Geld. Aber das Schlimme ist, dass die auf diese Art und Weise den Mittelstand natürlich also immer mehr in Bedrängnis bringen. Also diese kleinen mittelständischen Betriebe, die bestimmte Waren produzieren, die sind jetzt durch diese Inflation natürlich ganz hart getroffen, weil die Rohstoffe werden teurer, die Löhne werden teurer. Also die können nicht mehr zu den bisherigen Preisen produzieren. Die Preiserhöhungen, die dann verlangen werden, die werden aber immer zu spät kommen. Also das wird immer hinterherhinken. Also die mittelständischen Unternehmen, die stehen im Moment unter ganz, ganz großem Druck, während diese Plattformökonomie sich ganz in Ruhe zurücklehnen kann und ihre Profite einstreichen kann.
Klar, und die mittelständischen Unternehmen, das sind zum Beispiel auch Gastronomen, die nicht aufmachen dürfen, die nur 2, 3G machen oder 2G++ oder irgendwann muss. Keine Ahnung, wie viel geht's. Dann auch die Schausteller, die ganze Unterhaltungsindustrie. Das ist ja eigentlich der klassische Mittelstand. Die gehen jetzt alle mehr oder weniger vor die Hunde, auch durch die Corona-Geschichte noch drauf und dann vielleicht noch inflationäre Mieten. Keine Ahnung, was da passiert.
Ja, das ist ein gutes Beispiel, die Gastronomie, weil in der Gastronomie kann man sehen, wie die Plattformökonomie profitiert. Und wie der Mittelstand dabei zugrunde geht. Also die ganzen Gastronomen sind ja durch die Lockdowns gezwungen worden, ihre Betriebe zu schließen oder zumindest ganz stark einzuschränken und ihre Speisen dann zu den Leuten bringen zu lassen. Da die ja selbst meistens keine Lieferdienste gehabt haben, hat sich da die Firma Lieferando dann reingedrängt. Lieferando gehört zu Takeaway, sitzt in Amsterdam, ist ein ungeheuer reiches Unternehmen in diesem Bereich, hat inzwischen Foodora aufgekauft, hat Lieferheld aufgekauft, ist in allen möglichen Ländern präsent. Und die haben das ganz geschickt gemacht. Die haben sich erstmal reingedrängt und haben am Anfang so um die 5% dafür genommen, dass sie das Essen zu den Leuten bringen. Wie ich höre, verlangen die teilweise inzwischen 30% dafür. Und liefern noch nicht mal mehr selber, sondern besorgen den Leuten einfach den Gastronomen die Aufträge. Und zwar haben die das ganz geschickt gemacht. Die stecken mit Google unter einer Decke oder bezahlen Google dafür, dass sie für diese gastronomischen Betriebe Webseiten erstellen, wobei die Bestellungen, die auf die Website gehen, sofort zu Lieferando geht und von Lieferando erst an den Betrieb weitergegeben wird. Und dafür kassiert Lieferando teilweise bis zu 30%. Und das ist alles legal, das ist alles offiziell. Aber da steckt natürlich die Plattformindustrie dahinter und da steckt auch Google dahinter. Die verdienen daran.
Naja gut, Bequemlichkeit hin, Bequemlichkeit her. Ihr findet unsere Inhalte ja nur deswegen, weil ihr uns abonniert habt oder irgendwo danach sucht, vielleicht auch verteilt bekommen habt. Macht es bitte weiter. Ihr dürft uns gerne auch was spenden. Und wenn ihr vielleicht eurem Gastronomen um die Ecke was Gutes tun wollt, besorgt euch mal bei der nächsten Lieferung von ihm eine Telefonnummer und bestellt direkt bei ihm. Dann hat der nämlich diese 5 Euro mehr in der Tasche anstatt irgendwie so eine Plattform.
Sehr gut.
Ja. Okay. Aber nochmal zurück, du hattest gesprochen über diesen Wandel. Jetzt aus dem aktuellen Finanzsystem, Geldsystem, Inflation nicht mehr in den Griff zu kriegen auf Dauer. Dann diesen digitalen Euro. Jetzt ist ja die Frage, wird dieser Übergang quasi so schleichend stattfinden, so dass das eine zurück und das andere aufgebaut wird? Oder gehst du eher davon aus, das könnte auch mal ein harter Schnitt werden? Weil das ist ja auch die Frage. Ne? Du hattest schon mal gesagt, 2008 bei der ersten Finanzkrise haben wir nicht im Moment eine ähnliche Situation, ne? Dass die Zinsen sehr tief sind, dass jetzt versucht wird mit dem Tapering, also weniger Anleihen zu kaufen über die Zentralbanken. Gleichzeitig in England zumindest jetzt marginal die Zinsen erhöht wurden. Kann das dieses wackelige System jetzt so dermaßen belasten oder ist das bloß so ein Zwischenton?
Also ich glaube, dass mit diesem Tapering, also mit der Umkehr in der lockeren Geldpolitik, also die Umkehr dieser Geldströme, also um das Tapering mal zu erklären, Tapering bedeutet, dass nicht mehr so viel Geld ins System gepumpt wird und dass die zum Beispiel die Federal Reserve nicht mehr so viele Anleihen kauft, wie sie in der Vergangenheit gekauft hat. Also das hat sie ja nur gemacht, um das System in Gang zu halten. Ja. Wenn jetzt also tatsächlich diese Anleihenkäufe zurückgeführt werden, wenn dann die Zinsen auch langsam wieder erhöht werden, dann werden wir genau das Gleiche erleben, was wir 2018 schon mal erlebt haben. 2018 hat die Federal Reserve die Zinsen viermal innerhalb eines Jahres um 0,25% erhöht. Und das Ergebnis davon war, dass zu Weihnachten 2018 die Aktienmärkte weltweit stärker eingebrochen sind als in den 80 Jahren zuvor. Und genau dasselbe wird beim nächsten Mal auch passieren.
Okay. Das heißt, die Kosten für eine hochverschuldete Welt steigen ins Exorbitante. Wirtschaftsprozesse kommen zum Erliegen, es gibt Pleiten. Die Banken stehen auch nicht so gut da, die können so ein paar Pleiten auch nicht gut ab. Aber Tapering heißt ja nicht, dass die Geldmenge reduziert wird, nur dass weniger schnell gedruckt wird.
Ja.
Okay, einen Ausweg gibt es da nicht, oder?
Nein, wir sind in einer ausweglosen Situation, weil 2007, 2008 bis 2020 hatten die Zentralbanken noch die Möglichkeit, einmal immer mehr Geld zu drucken und zum anderen die Zinsen immer weiter zu senken. Okay. Aber im März 2020 sind wir bei 0% Zinsen angekommen und zwar weltweit. Also null oder zumindest nahe null. Und das bedeutet, man müsste jetzt ins Negative abrutschen. Also man müsste dann die Zinsen ins Negative setzen. Und das Bankensystem, so wie wir es kennen, kann auf Dauer nicht mit Negativzinsen existieren.
Es sei denn, man hat tatsächlich Abgaben. Aber dann, solange es Bargeld gibt, ne, ist es natürlich schwer, die Abgaben zu machen. Und da kommt der Digitale ins Spiel oder kommt tatsächlich, erwartest du einen harten Schnitt, Zusammenbruch, morgen nur noch digital, Währungsreform, pipapo. Was denkst du, kommt auf uns zu, auch wenn es vielleicht 2022 noch nicht so weit ist?
Ich glaube, dass diejenigen, die da an den Hebeln der Macht sitzen, selber noch nicht genau wissen, wie es weitergeht. Also es ist eine mehr oder weniger aussichtslose Situation. Und ich vermute, dass irgendwann so ein harter Schnitt kommen wird. Ich vermute, dass man jetzt im Moment darauf hinarbeitet, den nächsten Crash zu orchestrieren. Dass man jetzt versucht, also im Frühjahr nächsten Jahres, vielleicht sogar ganz am Anfang nächsten Jahres, die Finanzmärkte mal wieder zum Zusammenbruch zu bringen. Aber dass man dann mit noch härteren Methoden vorgehen wird und möglicherweise dann tatsächlich das digitale Zentralbankgeld einführen wird, und zwar über das sogenannte universelle Grundeinkommen. Also man muss sich nur vorstellen, dass man jetzt nochmal einen größeren Lockdown erlässt weltweit, dass man die Leute massenweise in die Arbeitslosigkeit entlässt, dann aber nicht mehr so viel Kurzarbeitergeld zahlt wie beim letzten Mal oder möglicherweise dann auch das Kurzarbeitergeld auslaufen lässt, dann hat man Millionen von Leuten, die auf der Straße stehen, die auch kein Geld haben, die also verzweifelt sind und die bereit sind, alles zu akzeptieren, was sie rettet. Und da könnte man dann mit dem universellen Grundeinkommen aufwarten, dass man sagt, pass auf, wir spielen euch eine Wallet auf euer Handy und ihr bekommt pro Monat 800.000, 1.500 Euro und davon könnt ihr dann erstmal leben. Und diese 800 oder 1000 Euro oder vielleicht auch mehr, die sind aber programmierbares Geld. Das Geld müsst ihr innerhalb eines Monats ausgeben. Das wäre also der Ersatz dann für Hartz IV.
Gut, damit würden die Konsumenten nicht auf einen Schlag ausfallen. Ansonsten wäre die Wirtschaft sowieso dahin.
Das ist genau die Idee dahinter. Und dahinter steht wieder diese Theorie, diese Modern Monetary Theory, dass man Geld einfach aus dem Nichts in unbeschränkter Weise erzeugen kann. Man müsste es angeblich nur richtig verteilen. Das ist absoluter Unsinn, weil Geld so nie funktioniert hat. Also wenn man Geld einfach aus dem Nichts schafft, dann ist da kein reeller Gegenwert da. Und das solche Systeme haben in der Vergangenheit nicht gehalten, die werden auch in der Zukunft nicht halten.
Und sag mal, hinter dieser Aussage von Klaus Schwab, ihr werdet keinen Besitz mehr haben, aber alle glücklich sein. Kannst du dir das irgendwie vorstellen, wie der das meint?
Ja, ja, ich denke, dass er so mehr oder weniger von diesem Leasing-Prinzip ausgeht. Dass wir jetzt in Zukunft also viele Waren nicht mehr kaufen, sondern nur noch leasen und dann eben über die Digitalisierung abhängig sind von diesen ständigen neuen Programmen, die da eingespeist werden. Also wenn man heute zum Beispiel ein Tesla-Auto kauft, dann gehört einem das ja schon gar nicht mehr. Also ich habe da ein Beispiel eines Bekannten, der ein Technik-Nerd ist und an seinem Tesla herumgefummelt hat und dann, um zu sehen, wie das Ganze so funktioniert, und dann von Tesla ein Schreiben bekommen hat, er hätte die Eigentumsrechte von Tesla verletzt, es wäre nicht gestattet, an der digitalen Ausrüstung eines Teslas herumzuoperieren. Das heißt, dass dem das Auto schon gar nicht mehr gehört. Und das ist, glaube ich, das Ziel, uns alle dieser digitalen Welt da in dieser Art und Weise zu unterwerfen.
Also es gibt im Deutschen ja diese Wörter Eigentum und Besitz.
Ja.
Viele Leute bringen die immer durcheinander.
Ja.
Kannst du das mal erklären?
Ja, die Zukunft sieht so aus, dass wir dann nur noch besitzen, aber nicht mehr Eigentümer dieser Sachen sind. Wenn ich Eigentümer bin, dann gehört das Ding mir, dann habe ich die Verfügungsgewalt darüber. Wenn ich etwas besitze, dann kann das trotzdem das Eigentum eines anderen sein, aber es befindet sich in meinen Händen. Ich habe dann für eine gewisse Zeit die Verfügungsgewalt darüber. Und das ist genau die Welt, die uns droht, dass uns alles nicht mehr selber gehört, sondern dass wir alles eigentlich nur noch vom digital-finanziellen Komplex geleast haben und ständig unser Geld an denen wieder überweisen müssen, damit dieses Herrschaftsgefüge, diese Hierarchie auch so erhalten bleibt.
Okay, und damit ihr es euch merken könnt, ne, deutsche Sprache, schöne Sprache. Na, ich besitze gerade dem Ernst seinen Stuhl, der hier. Ja, so, aber es ist sein Eigentum. Ja, das ist Besitz und Eigentum. Gut, aber soweit, so gut. Wir müssen nochmal über die mögliche gigantische Immobilienblase in China sprechen.
Ja.
Evergrande, ja, ja, und Konsorten, ja, sind um Dimensionen größer als das, was 2008 in den USA quasi geplatzt ist an Blase.
Ja.
Kannst du beschreiben für unsere Zuhörer, was da droht möglicherweise schon im kommenden Jahr?
Naja, der chinesische Immobilienmarkt ist riesengroß. Der macht ungefähr 30% der chinesischen Wirtschaft aus. Und der Hintergrund ist aber ganz interessant. Also es gibt in China einen großen Machtkampf im Moment zwischen der Kommunistischen Partei und dem chinesischen digital-finanziellen Komplex, zu dem ja auch die gesamte Immobilienbranche gehört. Die Kommunistische Partei, die sieht ihre Macht langsam schwinden, weil dieser digital-finanzielle Komplex in China auch so unglaublich stark geworden ist. Aber die chinesische Kommunistische Partei, die stützt sich nicht wie die westlichen Parlamente auf vermeintliche Demokratien, sondern auf eine diktatorische Struktur, die sie aus Zeiten der Planwirtschaft übernommen hat. Das heißt, die chinesische Regierung ist viel mächtiger als die Regierung im Westen, was das Landesinnere anbetrifft. Und da gibt es einen großen Kampf im Moment. Und die Tatsache, dass Evergrande in Schwierigkeiten gekommen ist, liegt daran, dass die chinesische Regierung ganz bewusst einige Verordnungen erlassen hat, die Evergrande in Schwierigkeiten gebracht haben. Also es ist, im Grunde ist es nicht so sehr, dass jetzt plötzlich da ein Unternehmen in Schwierigkeiten gekommen ist und China so ins Wackeln gekommen ist, sondern das ist von der Regierung ganz bewusst inszeniert worden. Nun muss man wissen, dass die chinesische Kommunistische Partei in der Tat auch im Hintergrund mit dem westlichen digital-finanziellen Komplex zusammenarbeitet. Also da gibt es eine ganz interessante Entwicklung, und zwar gab es im Mai diesen Jahres ein Treffen des IFF, das ist das International Finance Forum in Peking. Das International Finance Forum ist so etwas Ähnliches wie das WEF, also das World Economic Forum, nur unter der Herrschaft der chinesischen Kommunistischen Partei. Interessant ist, dass da im Aufsichtsrat und im wissenschaftlichen Beirat und auch im Präsidium oder im Beraterstab ganz Hochkaräter aus dem Westen sitzen, also Horst Köhler zum Beispiel, der ehemalige Chef des IWF, ist dabei, dann Christine Lagarde, dann Frau Georgieva, die Nachfolgerin von Christine Lagarde beim IWF, dann Manuel Barroso, der ehemalige EU-Kommissar. Also da sitzen die ganzen Spitzen der Politik und der Finanzwirtschaft aus dem Westen auch mit drin. Und auf dieser Konferenz hat der für die Einführung des E-Yuan zuständige Kader der Kommunistischen Partei gesagt, dass man den E-Yuan möglicherweise auf dem Netzwerk entweder von Ethereum oder von Diem herausbringen würde. Diem ist die Nachfolgewährung von Libra und Libra ist die Privatwährung von Mark Zuckerberg, also von Facebook. Das heißt, dass der westliche digitale finanzielle Komplex da ganz offenbar sehr direkte Beziehungen zur chinesischen kommunistischen Partei hat. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz hochinteressante Entwicklung. Und natürlich ist dieser westliche finanzielle Komplex höchst interessiert daran, einen riesigen Zusammenbruch weltweit zu provozieren. Das sehen wir ja seit 2 Jahren, wird an diesem Zusammenbruch ganz systematisch gearbeitet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man da tatsächlich zusammenkommt und dass dann der Zusammenbruch der Immobilienbranche in China möglicherweise einen weltweiten Zusammenbruch einleitet und dass man dann im Zuge dieses weltweiten Einbruchs mit den digitalen Zentralbankwährungen aufwarten wird.
Ja gut, ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn ich zum Beispiel sehe, diese Griechenland-Krise oder wie man das auch nennen will, wie viele Jahre die gebraucht hat, um das sich dann wieder halbwegs zu beruhigen. Und dann der Nächste und dann der Nächste. Ja. Und das kann ich mir gar nicht vorstellen, weltweit immer mal wieder einer, da kommen wir nie aus dem Krisenmodus raus. Insofern wäre es natürlich schon auch wünschenswert, wenn das sich ein für alle Mal bereinigt. Bloß die Frage ist, ob wir nicht dann in eine noch tiefere Falle geraten.
Das ist die große Frage, wer danach, nach so einem Zusammenbruch dann die Macht besitzt. Also im Moment arbeiten natürlich sehr viele daran, dass sie diesen Crash überstehen werden. Also ich erinnere nur daran, dass ganz viele Milliardäre im Moment ihre Aktienpakete in großem Stil verkaufen und stattdessen also Festwerte aufkaufen. Also sehr viele investieren zurzeit in die Nahrungsmittelindustrie, also in die Landwirtschaft. Bill Gates, wissen wir, ist inzwischen der größte Besitzer von Ackerland in den USA. Einige andere Milliardäre haben da nachgezogen. Also die bereiten sich offensichtlich auf diesen ganz großen Zusammenbruch vor. Und ob er kommen wird, ich habe keine Kristallkugel, das zu sehen. Aber was danach sein wird, hängt natürlich auch von den Machtverhältnissen danach ab. Und wir sehen ja im Moment, dass sich aufgrund der Irrationalität dessen, was sich um uns herum alles ereignet, doch eine ganze Menge Leute zurzeit in großem Zweifel bestehen, ob dieses System, ob die Leute, die im Moment an der Macht sind, ob das alles so richtig ist. Und ich glaube, dass wir im Moment auch so einen Umschwung in der Bevölkerung sehen. Wir sehen ja, dass da relativ viele Demonstrationen im Moment überall passieren und dass die Leute da teilweise auch richtig aufwachen und sehen, wie sie betrogen werden. Und das wird alles davon abhängen, wie weit die Leute dann aufgeklärt sind und diesen Zusammenbruch verstehen, um dann anschließend die Möglichkeit zu haben, irgendwie eine neue, eine bessere Ordnung aufzubauen.
Ja, das nehme ich auch wahr, dass also jetzt ganz viele Leute aufwachen.
Ja.
Und die Entwicklung, die ich persönlich auch über viele Jahre gemacht habe im Denken, jetzt in sehr kurzer Zeit nachholen.
Ja.
Na, okay, wir sind froh, dass wir euch dazu auch Inhalte zur Verfügung stellen können und vielleicht den einen oder anderen auch noch aufwecken können. Ihr helft uns beim Verteilen. Ich möchte auf eins nochmal zurück, Ernst. Du hast gesagt, die großen Milliardäre, die kaufen Ackerland und wollen sich unabhängig machen. Es sieht so aus, als ob die sich schon auf diesen finanziellen Umbruch sozusagen vorbereiten und dann andere Vermögenswerte haben. Würdest du das auch unseren Zuhörern empfehlen?
Ich denke, man muss sich wirklich auf schwierige Zeiten vorbereiten. Also man muss damit rechnen, dass es zu solchen Situationen kommt, wie in der Euro-Krise zum Beispiel. Man muss damit rechnen, dass einige Banken zusammenbrechen werden. Gerade kleinere Banken, die werden von den größeren Banken geschluckt werden. Man muss natürlich wissen, dass inzwischen innerhalb der EU, also auch in Deutschland, das Bail-in-Recht gilt. Das heißt, die nächsten Bankenzusammenbrüche werden nicht mit Steuergeldern und nicht mit staatlichen Geldern dann überbrückt werden, sondern da werden die Anleger, die Sparer und die Teilhaber an den Banken, die werden zur Kasse gebeten. Also man sollte da sehr vorsichtig sein. Man sollte keine größeren Summen bei einer Bank halten, zumindest aufsplitten, zu mehreren Banken gehen. Am besten würde ich sagen, gar nicht den Banken vertrauen, nur so viel auf der Bank halten, wie man für seine Tagesgeschäfte immer braucht. Ich glaube, dass auch die Möglichkeit besteht, dass das Internet irgendwann mal für eine Zeit lang abgestellt wird, dass man dann also auch nicht digital wird bezahlen können. Deswegen ist es, glaube ich, ganz angeraten, einen größeren Betrag an Bargeld vorzuhalten für diese kritischen Zeiten. Da das Bargeld natürlich der Inflation jetzt unterliegt und damit immer weniger wert wird, glaube ich, dass wir vor einem Revival des Silbers stehen werden. Ich glaube, dass Silber in Zukunft also sehr wichtig sein wird. Und wenn man jetzt heute zum Beispiel so einen Silbertaler kauft für 25 Euro, dann wird man auch in einem Jahr, wenn man für 25 Euro vielleicht nur noch ein Drittel oder die Hälfte von dem bekommt, was man heute bekommt, für den Silbertaler wird man immer noch das Gleiche bekommen können, weil der Wert des Silbertalers, der wird nicht so dahinschmelzen wie der Wert des Geldes.
Ja gut, Inflation erkläre ich ja oftmals auch so, das geht nicht darum, dass die Preise teurer werden, sondern es geht darum, dass die Kaufkraft im Papiergeld sinkt.
Ganz genau.
Und dann brauche ich halt von diesem wertlos gewordenen Papiergeld plötzlich eine größere Menge, ja, um das gleiche wieder zu kaufen. Das liegt aber nicht am Silber oder am Erdöl oder am Quadratmeter Wohnungsmiete. Das liegt daran, dass die Kaufkraft innerhalb des Geldes schwindet. Ja. Okay, das war 2022 mit den harten Fakten.
Ja.
Jetzt kommen etwas weichere. Na? Du hast gemeinsam mit deinem Enkelkind ein Kinderbuch geschrieben. Willst du uns darüber berichten, was es damit auf sich hat?
Ja, genau. Ja, die Krise ist ja nicht an den Kindern vorübergegangen. Also meine Enkelin ist 7 Jahre alt und die hat mir natürlich auch Fragen gestellt, als es da um die Maskenpflicht ging, als es darum ging, dass wir irgendwo auf der Straße von einem Polizisten angesprochen wurden wegen dieser Maskenpflicht. Und sie hat ja gemerkt, dass da auch die Eltern so ein bisschen unruhig geworden sind und dass irgendwas in der Luft liegt. Und dann hat sie mich immer danach gefragt. Und dann habe ich gedacht, also wie erkläre ich ihr das am besten? Und dann habe ich ihr so eine gute Nachtgeschichte erzählt, um ihr so zu erklären, was denn eigentlich Freiheit bedeutet. Und die Geschichte ganz kurz in kurzen Worten, das geht um ein Erdmännchen, was in einem Zoo lebt und eigentlich ein ganz schönes Leben führt, aber eines Tages feststellt, dass es ja eigentlich in Gefangenschaft lebt und das dann plötzlich die Idee bekommt, ich möchte gerne mal sehen, was hinter dem Zaun ist, ich möchte mal da draußen leben. Und dann unternimmt es einen Fluchtversuch, der scheitert, dann lernt es eine Krähe kennen und die Krähe verhilft diesem Erdmännchen dann zu fliehen und das Erdmännchen landet dann tatsächlich in der Freiheit und entdeckt dann aber, dass die Freiheit ganz schwierig ist. Also es muss sich um Essen kümmern, es muss sich gegen natürliche Feinde wehren, es muss sich eine Unterkunft suchen und es kämpft also mit all diesen Problemen, merkt aber gleichzeitig, dass ihm die Freiheit wirklich gut tut und dass ihm das sehr gefällt. Aber dann kommt der Winter. Und dann wird es langsam kalt und einsam und dann fehlt diesem Erdmännchen seine Familie. Und jetzt ist das in einem ganz schrecklichen Konflikt. Möchte ich jetzt in der Freiheit bleiben oder soll ich in die Gefangenschaft zu meiner Familie zurück? Und da gibt es dann eine Lösung, die dieses Erdmännchen findet. Und das ist dann auch der Schluss des Buches, den ich jetzt noch nicht verraten will.
Okay. Das ist spannend. Ja, hat sich sofort ein Verlag gefunden?
Nein, leider, die meisten Verlage haben mich abgelehnt, also das wegen meiner politischen Aktivitäten. Aber ich habe dann großes Glück gehabt, dass ein Verleger mich angerufen hat und mir gesagt hat, er wollte von mir eigentlich ein politisches Buch. Ich habe ihm gesagt, nein, ich schreibe im Moment kein politisches Buch. Also mir stehen diese ganzen Sachen im Moment so weit bis oben hin. Ich kann nicht noch wieder ein neues Buch darüber schreiben. Aber ich habe gerade ein Kinderbuch geschrieben. Dann hat er gesagt, schick mir das mal rüber. Und ganze 24 Stunden später hat er mich angerufen und hat gesagt, das machen wir zusammen. Und tatsächlich, inzwischen haben wir eine ganz tolle Illustratorin gefunden und das Buch ist auf dem besten Weg. Ich hoffe, dass es so um Ostern herum rauskommen wird.
Offensichtlich ist für den Verleger allein das Thema Freiheit schon politisch genug.
Ja.
Ja, das war der Ausblick für 2022 und vielleicht auch schon darüber hinaus. Ich hoffe, das Interview hat euch gut getan und ihr könnt euch ein bisschen orientieren. Wir wünschen euch natürlich all das Beste, ja, und dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen, ihr uns beim Verteilen, beim Abonnieren, beim Spenden ein bisschen helft. Und ich bedanke mich recht herzlich für dieses Interview beim Ernst Wolf. Ich danke dir.
Danke für die Einladung.